Das Thema heute Abend: Gott rechnet Böses nicht zu. Da hat, so steht nicht geschrieben, sondern es steht geschrieben, die Liebe rechnet Böses nicht zu. Und Bruder Heller hat die Konsequenzen in mathematischer Präzision gezogen. Da Gott die Liebe ist, ne, ist die mathematische Gleichung gegeben. Also, und dann hat er 1. Korinther 13 einmal vorgelesen. Einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden übereinstimmt. Und dann alle die Einzelpunkte von der Liebe. Wir können die Kostprobe mal kurz vollziehen. 1. Korinther 13. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophezeiungen habe und alle Geheimnisse weiß und alle Kenntnis habe, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeilen werde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf das ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es mir nichts nütze. Und jetzt. Die Liebe ist langmütig. Gott ist langmütig. Ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Und jetzt immer, Gott neidet nicht. Gott tut nicht groß. Er bläht sich nicht auf. Er gebärdet sich nicht unanständig. Er sucht nicht das Seine. Gott lässt sich nicht erbittern. Er, Gott, rechnet Böses nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Er erträgt alles. Er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles. Er vergeht nimmer und so weiter und so weiter. Also jetzt wirklich persönlich auf Gott bezogen, ist womöglich noch wunderbar, das so zu lesen. Und nun unser Thema: Gott rechnet Böses nicht zu. Gott, der die Liebe ist, rechnet Böses nicht zu. Da haben wir schon eine Kassette, die Rechnungsweise Gottes. Da ist das wohl auch erwähnt. Aber heute Abend dürfen wir dieses gewaltige oder einfache, wie wir wollen, wunderbare Thema jetzt ganz konzentriert auf uns wirken lassen. Alles biblische Zeugnisse. Und da gehen wir sachte vor und schlagen vorerst einmal auf Apostelgeschichte 17, Vers 30. Das ist die Rede des Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen. Ja. Ich bin versucht, da noch einiges zu sagen. Wir bleiben aber beim Thema und lesen nur von Vers 28 an. Denn in ihm leben und weben und sind wir. wunderbare Bemerkung. Wie auch etliche eurer Dichter, der athenischen Weisen und Dichter, gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da ist das Wort Geschlecht jetzt richtig. Hier ein anderes Wort als Generation. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Da sagen wir, das sind natürlich die typisch die griechischen Philosophen, die so sprechen und schreiben, wir sind göttlichen Geschlechts. Was lehnen wir Formen ab? Nein, was macht Paulus? Da wir nun Gottes Geschlecht sind, bitte, merken wir uns das. Natürlich auf kreatürlicher Ebene, auf der Ebene der Schöpfung. So sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung der Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Das ist ein erster Hinweis. In welcher Weise hat Gott die Zeiten der Unwissenheit der Menschen übersehen? Welcher Weise? Ich darf gleich sagen, in jeder Weise. Erstens hat er das von seinem allerhöchsten Standpunkt vollständig überblickt, klar gesehen, in dem Sinn übersehen, erfasst. Aber der Hauptsinn an dieser Stelle liegt worin? Übersehen, gar nicht näher darauf hingeguckt. Ich weiß ja schon längst schon vor Grundlegung der Welt, wie alles kommt und wie es sein wird.
Darin liegt das große Geheimnis. Gott hat alle in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er sich alle erwarme.
Das gehört dazu, ja.
Das große Geheimnis.
Ja. Aber es kommt, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen. Aha. Liegt Grund da, dass alle Buße tun, allenthalben? Ha. Mehr als. Ne? Gut. Also, erstes Zeugnis, dass Gott die Unwissenheit übersehen hat. Gott, der die Liebe ist. Gebietet, alle allenthalben Buße zu tun, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Nun schon als Vers 32. Da sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. So. Das erste Zeugnis, dass Gott die Unwissenheit übersehen hat, hier kommen wir nochmal auf die Unwissenheit zu sprechen. Dann schlagen wir auf Römer 3, Vers 25. Denn alle haben gesündigt, also bedürfen der Buße, und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst, das heißt, bedingungslos, und werden bedingungslos gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott, den Herrn Christus Jesus, welchen Gott dargestellt hat, hier zu einem Gnadenstuhl, das ist das griechische Wort für das wunderbare Stück im Allerheiligsten, den Sühnedeckel auf der Bundeslade mit den Cherubim der Herrlichkeit darauf und die Erlösung in Christo Jesu hat Gott dargestellt. Durch den Sühnedeckel dürfen wir hier lesen, durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Also, Gott hat die Unwissenheit der Menschen. Sie sind unwissend in Bezug auf Gott, den Schöpfer. Sie sind unwissend in Bezug auf das, was er wünscht, was sein Wille ist. Unwissend, woher komme ich und wohin gehe ich. Unwissend in jeder Hinsicht.
Wegen Unwissenheit geht mein Volk zugrunde.
Nochmal?
Wegen Unwissenheit geht mein Volk zugrunde.
Das heißt genauer, nicht Unwissenheit, sondern Mangel an Erkenntnis. Also, dass ich da ähnlich schaue. Gut? Ein wunderbares Wort hier. Also, der Sühnedeckel auf der Bundeslade, schon bei Mose in der Stiftshütte, stellt nichts Geringeres dar als die Erlösung in Christo Jesu. Das nur noch mal schnell zur Kenntnisnahme. Und jetzt das wunderbare Wort. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Warum betone ich zur Erweisung seiner Gerechtigkeit? Da kommen wir auch noch mal darauf zurück. Es ist ein Stück der Gerechtigkeit Gottes, nach seiner eigenen Beurteilung, was Gottes Gerechtigkeit ist, bedeutet, und was Gott der Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, selber schuldig ist. Nämlich genau das, dass er der vorher geschehenen Sünden in der ganzen Welt, es hat hingehen lassen unter der Nachsicht Gottes. Wunderbar. Wir haben heute Abend wieder aufs neue Gelegenheit, Blicke tun zu dürfen bis ins Herz Gottes. Wieder in die Gedanken des Gottes, unseres himmlischen Vaters durch Jesus Christus, der in jeder Beziehung ganz anders ist als wir, auch als wir Gläubigen. Vorerst. Gott spricht ja nicht zu den Leuten in Ninive und Babel und Ägypten, eure Wege sind nicht meine Wege und eure Gedanken sind nicht meine Gedanken, sondern da spricht er zu seinem Volk. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens jetzt wieder nicht an Jesu ist, sondern der des Glaubens Jesu ist, nicht mein Glaube rettet mich, sondern der Glaube Jesu rettet mich. Und es ist der Glaube Jesu, der in uns jetzt wirksam ist und der rettet. Was lesen wir in Epheser 2? Dass wir gerettet sind durch diesen Glauben. Und dann aber sofort was? Und das nicht auch aus euch? Ich habe halt geglaubt. Das ist wieder ein Hochmut und Frommer. Sondern Gottes Gabe ist es. Der Glaube Jesu Christi ist uns geschenkt. Reicht uns der? Wird er von Gott, dem Vater, anerkannt?
Er zeugt in uns den Glauben Jesu Christi.
Jawohl, genau.
Sehr gut. Keiner kommt zu mir.
Jawohl.
Es sei der Vater
ruft. Jawohl. Ja. Und niemand kommt zum Vater als nur durch den Sohn, das ist die andere Seite. Und da ist zu betonen, Zu Gott kann jeder schwärzeste Rabe kommen und schreien. Und Gott hört ihn. Ohne Christus. Aber nicht zum Vater. Nicht zu Gott als seinem Vater. Zu Gott als Vater kann kein Geschöpf kommen, als nur durch den Sohn. Das gilt klar zu unterscheiden und zu beachten. Jeder Mensch kann zu Gott schreien in seiner Not, zu dem Gott, den er nicht kennt. Hört Gott? Jawohl. Antwortet Gott auch dann? Jawohl. Ist der Gerechte auch um das Wohl der Ochsen besorgt? Ja. Also, nun, zurück zu unserem Thema. Jetzt kommt 2. Timotheus 4, Vers 16. Das ist der letzte Brief des Apostel Paulus, der zweite Brief an Timotheus. Vers 16. Da schreibt er ja, den Brief aus dem Gefängnis in Rom. Bei meiner ersten Verantwortung, ja, vor wem? Vor Nero. Du musst vor den Kaiser gestellt werden, und das war Nero. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei. Haben alle Angst gehabt. Galt auch in alle haben mich verlassen. Stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Unglaublich. Was schreibt er? Es werde ihnen nicht zugerechnet. Kann Gott ein solches gewahrtes Gebet erhören? Was lesen wir? Alles, was wir bitten, das dem Herrn seinem Willen entspricht und ihm wohlgefällt, da wissen wir, dass wir die Bitten haben. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Wer spricht hier? Genau die Liebe Gottes. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Es werde ihnen nicht zugerechnet und am Richterstuhl Christi, wer weiß, wie bald wir dastehen, da kämen die Dinge ja alle zur Sprache, ne? Und die existieren nicht mehr. Auf das Gebet des Apostels Paulus, es werde ihnen nicht zugerechnet. Existiert nicht mehr. Wunderbar. Paulus in Rom, von allen verlassen. Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt vollbracht werde, die alle die Nationen wieder nicht ausdehnen, sondern die Predigt vollbracht werde und alle die Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Löwe hieß Nero. Und Paulus hat sich vor diesem Nero so Gott wohlgefällig verhalten, als der von Gott eingesetzten Obrigkeit. Auch für ihn. Dass wir in Apostelgeschichte am Ende lesen können, vielleicht von Vers 25 an, als sie aber unter sich uneins waren, die Juden, die er vor sich geladen hatte, ja, als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesajas, den Propheten, zu unseren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volke und sprich, hören werdet ihr hören und nicht verstehen. Sehen werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen. Damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen. Also, sie haben die Augen geschlossen vor dem wunderbaren Licht, das Gott ihnen geschenkt hat. Die wollten das Licht nicht sehen. Ich kann ja die Augen zumachen, wenn es mir nicht passt. Das ist meine Sache. Ganz klar. Dass sie sich ja nicht bekehren, das ist der Schluss dieser Worte. Die hatten da drin beschlossen, wir uns bekehren, wir sind Abrahams Same, fertig genügt, wir machen, was wir wollen. Wir sind fromm genug. Ne? Wir geben den Zehnten von allem und so weiter. Und so weiter. Aber jetzt, Vers 28, so sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden hören. Und als er dies gesagt hatte, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel untereinander. Er aber blieb zwei ganze Jahre, Achtung, in seinem eigenen gemieteten Hause und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Wer hat ihm das genehmigt? Nero. Vor den er gestellt werden muss. Warum? Weil er sich diesem Oberherrn des Römischen Reiches so Gott wohlgefällig benommen hat, dass dieser nicht anders konnte, als ihn soweit freistellen. Wunderbar. Nur eine Quittung auf unser Thema. Wie heißt das? Der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Wer hat das Thema noch nicht gehört? Alle. Noch nicht gehört? Kassette. Gewaltig. Gewaltig. Weiter. Jetzt, Paulus hat gebetet, der Herr rechne ihnen dieses nicht zu. Genau nach dem Geist Jesu Christi, nach dem Geist der Liebe Gottes. Jetzt, 1. Korinther 13, bekannte Wort. 5. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern. Es lohnt sich, über jeden Ausspruch in Einzelnen nachzusinnen. Wenn einer Grund genug hätte, sich erbittern zu lassen, dann wäre es unser Gott, wenn er in seine Schöpfung blickt. Aber die Liebe kann das nicht. Kind kann nicht in ihrem Herzen auch nur die kleinste Wurzel von Bitterkeit aufkommen lassen. Wie Petrus ermahnt, oder ist im Hebräerbrief, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse in euren Herzen. Da könnten wir sagen, ja, das ist nicht so schlimm, das ist meine Privatsache. Nein, wie fährt Petrus weiter? Dass keine Wurzel von Bitterkeit aufsprosse in euren Herzen, aus irgendeinem Grund. Wodurch die vielen verunreinigt würden. Aha. Gibt es Strahlkräfte? Da sind einfach Elemente da, da sind Atome da, da sind Materialien da, Schöpfungsteile da. Die haben das einfach in sich, was? Das, was ist in ihnen ist, dass sich das verstrahlt nach allen Richtungen. Also wenn ich jetzt irgendeine Wurzel von Bitterkeit gegen jemand hätte hier. Ne? Nur eine Wurzel. noch keine Pflanze. Ne? Also noch keine, was gibt, wie heißt da bitter? Wie heißt da die bittere Pflanze? Ah, die Brechte, wie? Ah, Wermut, ja. Also, dann sage ich immer wieder, das würde sich wie Mehltau auf die ganze Versammlung legen. Also, Herzensangelegenheit. Sie lässt sich nicht erbittern. Und jetzt, sie rechnet Böses nicht zu. Da haben unsere lieben Teuren im Ernst jetzt einen damaligen Bibelübersetzer, der Elberfelder Brüder. Die Elberfelder Brüder, das ist der Name, weil ein Hauptzentrum, ja, du kannst ja da Elberfeld allerhand erzählen, sogenannte Darbistenbrüder, der Gründer einer weltweiten frommen Gemeinde, war ein Engländer namens Darby. Und der wollte und hat eine Gemeinschaft gegründet, die allem glaubt, was geschrieben steht, und. Und wollen auch dem, im Wandel, nehmen sich sehr ernst und streng und genau und so weiter und so weiter. Sagen wir mal nur in einer Hinsicht, dass Gott in Christo war und das all mit sich versöhnt hat, das ist eine schreckliche Teufelslehre bei denen, bei den lieben Brüdern. Und warum komme ich jetzt überhaupt darauf zu sprechen? Guckt einmal, was die unten bei dieser gewaltigen, klaren Aussage, sie, die Liebe Gottes oder Gott, rechnet Böses nicht zu, unter H unten hingesetzt haben. Oder, wie wenn das gleich wert wäre, was sie da mit oder bezeichnen. Ne? Die Liebe denkt nichts Böses. Warum haben sie sich erlaubt, noch ein solches Oder da unten hinzusetzen? Wenn das richtig wäre, was sie oben geschrieben haben, und die schreiben ja oben eher nicht das Richtige, ne? Und wenn sie hier mal das Richtige geschrieben haben, dann ist es richtig. Ne? Aber sie konnten es nicht lassen, noch diese dumme Bemerkung zu machen. Warum? Denn wenn das stimmen würde, dass Gott die Liebe Böses nicht zurechnet, dann wäre ja die Allversöhnung selbstverständlich. Da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Nicht? Und das war für die ungeheuer, dass diese Liebe Böses nicht zurechnet. Ich fahre gleich weiter. Wo Böses, das geschieht, gar nicht zugerechnet wird, gar nicht in Rechnung gesetzt wird, gar nicht beachtet wird, für nichts geachtet wird. Was braucht es da naturgemäß auch gar nicht? Vergebung. Braucht keine Vergebung. Wir kommen gerade noch drauf. Wir kommen noch drauf. Gewaltiger Unterschied. Also, ja nicht. Denn das griechische Wort ist genau logizomai. Das ist Rechnen, Logarithmen, in einer Präzision mit den gewaltigsten Rechenmethoden, Rechnungsordnungen höchsten Grades. Das ist hier gemeint. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Punkt. Gott, der die Liebe ist, rechnet Böses nicht zu. Das ist jetzt ein erster ganz klarer Zeuge. Und so, wir dürfen da die Elberfelder gar nicht jetzt groß beschuldigen. Alle Gläubigen samt Arthur Muhl bis vor wenigen Jahren, ne, lesen und freuen sich über dieses Kapitel 1. Korinther 13. Herrliches Kapitel, wunderbar. So. Aber denken nicht dran, dieses Wort jetzt zu überdenken und im Herzen zu bewegen und beginnen zu frohlocken und zu sagen, ja Herr, ist das möglich? Ja, wenn das so wäre, jetzt ganz vorsichtig, dann könnte ich ja, so wie ich bin, mit einer über 100%igen Freimütigkeit jederzeit zu dir kommen. Ja, das ist die Konsequenz. Ja, natürlich. Und so, ich habe jetzt gesagt, wenn das so wäre, nicht? Aber nun ist es so. Nun ist es so. Und wir, er hätte beinahe gesagt, wir blöde Ahne, wir frommen. Nicht? Ja. Was haben wir noch alles für Hemmungen, unserem himmlischen Vater einfach uns darzustellen? Hier bin ich und sogar mein Leben ist mit Christus in dir verborgen und wir sind versetzt in dich hinein. Nicht nur in die allerheiligste Gegenwart Gottes sind wir versetzt mit Christus, sondern unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Das heißt, im Herzen Gottes drin verborgen und geborgen.
Das können wir so lange nicht. Solange wir noch irgendwie von Engel oder dieser Schöpfung oder Gesetz irgend nur ein Stäubchen.
Jawohl,
geht das nicht.
Ja.
Das habe ich als deutlich darf ich das sagen. Solange ich unter Gesetz bin, und zwar auch unter Gesetz eines Engelsfürsten, der unsere Bundesverfassung und so weiter gemacht hat und Gott genehmigt hat, wenn das Gesetz noch über mich herrscht im Sinne von Verurteilung irgendwelcher Art, aber nicht die Liebe in mir, kann ich so nicht vor Gott reden.
Mit der Freimütigkeit, ja, sozusagen. Ja.
Denn Barmherzigkeit kennt das Gesetz nicht.
Also kennt schon, aber nicht erkennt es nicht. Hat kein Wohlgefallen daran. Zweiter Zeuge, 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Wird's noch gewaltiger. Da dürfen wir schon den Auftakt lesen. Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Dann ist in Ordnung. Indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind.
Halleluja!
Bravo! Steht so geschrieben. Also was gilt vor Gott? Existiert vor Gott noch irgendein Mensch? Existiert irgend noch ein Geschöpf vor Gott? Nein. Christus kam als Lamm Gottes, um die Sünde des Kosmos wegzutun. Ist Golgatha vollbracht worden? Das Lamm geschlachtet, gestorben, begraben. Das ist die reale, hochaktuelle Wahrheit Gottes, Realität Gottes. Da ist einer für die ganze Schöpfung gestorben, also ist die ganze Schöpfung gestorben. Das kommt unsere Vernunft, dann sagt er, wir sitzen ja alle sehr schön brav da. Ne? Die ganze Schöpfung ist noch da, toll und voll und dämonisch und widergöttlich und voll Finsternis und so weiter. Was merken wir? Ein solches Evangelium mit solchen scharfen Aussprüchen Gottes, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Die sind nun nur einmal nur dem Apostel Paulus anvertraut worden. Mir, dem Allergeringsten der Heiligen. ist das Geheimnis des Christus, das Geheimnis Gottes, das Geheimnis des Evangeliums und die Geheimnisse, anvertraut worden. Ja. Mir. Ja. Indem wir also geurteilt haben. Also, durch welche Triebkraft kommt Paulus zu einem solchen Urteil? Da einer für alle gestorben ist, stimmt das? Soweit kommen wir noch nach. Ne? Aber jetzt hört bei uns auf. Ne? Ist gut. Jetzt wird Paulus unvernünftig. Jetzt beginnt er zu rasen. Nicht? Hat einmal einer so gesagt. Paulus, du rasest. Nicht? Nein, nein, Festus, ich rase nicht. Ich rede vernünftige Worte, die vor Gott bestehen. Die Liebe des Christus treibt mich also zu solcher Beurteilung. Da nun einer für alle gestorben ist, sind alle gestorben. Was hat das Gesetz noch anzumelden, wenn alle gestorben sind? Das Gesetz herrscht über den Menschen wie lange? Solange er lebt. Es müsste die ganze Gesellschaft rufen, Halleluja. Und der Mann dieses Weibes, Israel, heißt Jesus Christus. Der ist gestorben. Und wenn der Mann gestorben ist, ist das Weib frei, eines anderen zu werden. Und was ist das für ein anderer, schreibt Paulus? Dessen, der aus Toten auferweckt worden ist. Was ist das für einer? Das ist der gleiche, aber nicht mehr unter Gesetz und nicht mehr von dieser Schöpfung, sondern schon der Träger und Schöpfer der neuen Schöpfung, wo das Gesetz nichts mehr zu melden hat und wo nur noch die Liebe Gottes, der Glaube Gottes, die Hoffnung Gottes und die Liebe Gottes etwas ist. Warum macht ihr noch so trübselige Gesichter? Da stimmt doch etwas nicht, ne? Weiter, wir kommen erst.
Aber eine Aussage, das Fleisch ist wieder den Geist und der Geist ist wieder das Fleisch, ne?
Jawohl. In Deutschland pflege ich gelegentlich zu sagen, wisst ihr, liebe deutsche Geschwister, warum so in der Schweiz, besonders in Zürich, wenn man so im Tram sitzt, und die Leute so anguckt, alles so trübselige, griesgrämige Gesichter machen und überall, wo man sie sieht. Ja. Wisst ihr warum? Sehr einfach, weil die Schweiz zweimal vor zwei Weltkriegen verschont worden ist. Ja. Na, natürlich lachen die. Ne? Ja. Also genau, weil es uns so gut geht, ne? Ja. Merken wir gar nicht mehr, wie gut wir es haben. Ja. Das ist das Fleisch. Ja. Aber Bruder Mui, weiterlesen. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleische. Stimmt das bei uns? Leider auch nicht. Praktisch heißt das, wir gucken nicht mehr, wie sieht der aus, was hat der für eine Krawatte und was hat der für Schuhe und wie benimmt er sich in dem Fall und was hat er sich da schon wieder geleistet und so weiter. Er lebt nicht mehr. Wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Mutet uns der Heilige Geist allerhand zu und formen. Zum Glück nicht Gesetzes drohende Dinge mit Tod und Verdammnis im Unterlassungsfalle, sondern Langmut Gottes, Freundlichkeit Gottes, Güte Gottes. Wenn wir aber auch Christum nach dem Fleische gekannt haben, wenn Paulus schreibt, wir, kann sein, dass er auch den Herrn Jesus gelegentlich mal gesehen hat. So kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr, also Geist nach Vers 17. Daher, wenn jemand in Christo ist, Er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Da wird korrigiert von Übersetzung. Ich stehe im Griechischen nicht, siehe, alles ist neu geworden, sondern einfach Neues ist geworden. Aber für mich ist diese Übersetzung, alles ist neu geworden, ohne weiteres auch richtig. Warum? Weil vorher steht, das Alte ist vergangen. Was bleibt dann noch übrig? Dann ist Neues geworden. Ja, das Alte, zuerst heißt es, das Alte ist vergangen. Das gilt für uns auch wieder, Glauben zu akzeptiert zu werden. Vor Gott ex nitter, das sind ja x-mal, betont Paulus immer wieder, den gleichen Gedanken. Die Dinge existieren vor Gott nicht mehr. Ihr Kolosser, warum benehmt ihr euch, als wohntet, lebt ihr noch in dieser Welt? Wir sollen sinnen auf das, was droben ist, wo Christus ist. Wo unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Suchen, was da droben ist. Sinne dem nach. Und nicht auf das, was auf der Erde ist. Bitte Kassette wenden. Ich darf gleich weiterfahren an dem Punkt. Vielleicht ist das bei Paulus der Höhepunkt und der Schlusspunkt dieser Aussagen, die wir jetzt beachtet haben, wenn er schreibt: Ich bin gegenüber dem Kosmos, dem Weltall der Schöpfung heißt das, bin ich gekreuzigt. Ich existiere für dieses Weltall nicht mehr. Und der Kosmos ist auch gekreuzigt für mich. Für mich existiert die ganze gegenwärtige Schöpfung nicht mehr. Was sind denn das für Gedanken? Paulus, du ratest. Das ist ja ganz unvernünftig. Ne? Ja. Kriegsleute Jesu Christi gibt es für die Festungen, die sie zu zerstören haben. Wie heißen die Festungen? Wir zerstören jede Festung, nämlich Vernunftschlüsse. Und jede Höhe, befestigte Höhe der Vernunft, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes in Christo Jesu. Der sich erhebt, wieder diese Aussprüche Gottes, die unserer blöden, vermeintlichen Vernunft nicht mehr existent, nach der nicht existent sein können, diese göttlichen Wahrheiten. Drittens, also alle Vernunftschlüsse, jede Höhe der Vernunft, unserer Weisheit. Drittens machen wir Gefangene, was für Gefangene? Jeden Gedanken, der sich erhebt, wie die Erkenntnis Gottes in Christo, nehmen wir gefangen unter den Gehorsam des Christus.
Ja, auch unter dem normalen Menschenverstand. Aber ich hab doch einigermaßen noch einen vernünftigen Verstand, wo ich noch irgendwie vernünftig denken kann, oder? Oder muss ich den auch noch in Gefangenschaft nehmen? Sprüche 8, spricht der Herr. Ich bin der Verstand. Da habe ich gesagt, Halleluja. Bestimmt du meinen Verstand, wo ich gemeint habe, dass mein Verstand da mitwirken muss. Mein fleischender Gedankengang und Verstand, das geht einfach nicht.
Nein. Wir sind von Haus aus, was den Verstand betrifft, wie verfinstert am Verstand. Aber indem wir hier Glaubensgehorsam leisten, den Aussprüchen Gottes gegenüber, jeden Gedanken zu gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, werden wir erleuchtet am Verstande. Aha. Erleuchtet am Verstande. Das ist dann das Wunderbare. Ein erleuchteter Verstand können wir nicht genug dafür danken. Je erleuchteter.
Ja. Also ein Vers von Sprüche 8. Ich habe nur ein kurzes Zitat gemacht. Sprüche 8, Vers 12. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit. Und finde die Erkenntnis der Besonnenheit. Die Frucht Jehova ist das Böse hassen, Hochfahrt und Hochmut und den Weg des Bösen und der Mund der Verkehrtheit hasse ich. Mein ist Rat und Einsicht. Ich bin der Verstand, mein ist die Stärke.
Ja, danke. Nur ein Wort hast du zuerst genau gelesen. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit. Also Klugheit ist die Wohnung der Weisheit. Wunderbar. Ja, lies nochmal jetzt. Ich, Weisheit, bewohne.
Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit.
Ja, und jetzt weiter, jetzt genau, wie ist das? Und? Und?
Und finde die Erkenntnis der Besonnenheit.
Der besonnenen Erwägung.
Ja, da steht es unten.
Und was hast du für eine Übersetzung?
Das
ist nämlich wunderbar übersetzt dort.
Der wohldurchdachten Entschlüsse.
Unten in der Anmerkung, ja, ja. Also gut. 2. Korinther 5 weiter. Das Alte ist vergangen, existiert nicht mehr vor Gott. Siehe, Neues ist geworden. Alles aber von dem Gott, erstens, der uns versöhnt hat mit sich selbst, durch Christum, und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Jetzt kommt das große Wort. Nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos, das Weltall, versöhnen mit sich selbst. Also Gott war in Christo und hat das All versöhnt mit sich selbst. Vollendete Tatsache. Nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt, da denken viele Leser, die Welt, das ist unsere Erde, ne? Die ganze Welt, das ganze Jahr, nein. Griechisches Wort Kosmos bedeutet die ganze Schöpfung. Himmel und Erde und all ihre Bewohner. Dass Gott in Christo war, den Kosmos, das Weltall mit sich selbst versöhnend, und jetzt, ihnen ihre Übertretungen nicht zu rechnen. Da haben sie nicht gewagt, noch eine Bemerkung unten zu schreiben. Die Elberfelder Brüder. Wer sind die ihnen? Alle Lebewesen im ganzen Weltall. Und zum Glück steht hier nicht nur noch einmal ihnen das Böse nicht zurechnen, wie in 1. Korinther 13, ne? Sondern hier ihre Übertretungen. Ne? Böses ist auch da ohne Gesetz. Von einer Übertretung kann ich erst wann sprechen? Wenn ein Gesetz da ist, das etwas verbietet. Erst dann kann ich von Übertretung. Also sowohl alles Böse, finsternismäßig, satanische und, was einfach jetzt vorhanden ist. Rechnet Gott nicht zu? Und alle Übertretungen, seien es Naturgesetze, die wir missachten, seien es das Gesetz vom Sinai oder andere Gesetze Gottes, ihnen ihre Übertretungen nicht zu rechnen. Haben wir einen wunderbaren Gott?
Halleluja!
Wollen wir den? Ja. Ehren, lieben, vertrauen. Ich gebe mir nicht mehr. Schon lange mich immer wieder daran erinnernd Mühe, unserem wunderbaren Gott ein unendliches Vertrauen entgegenzubringen. Dürfen wir uns da Mühe geben? Hat Gott schon Freude daran? Und wenn wir das tun, das sind Glaubenswerke, die Gott bewirkt hat bei uns, ne? Weil er sich uns aus seinem Wort durch seinen Geist so offenbart, dass wir zu einem unendlichen Vertrauen fähig werden. Hier unten uns Mühe geben in der Richtung, und das ist für von Gott schon vollendete Tatsache. Bitte?
Gold, Silber und Edelsteine.
Jawohl, ja. So. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Wunderbar. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und dann wissen wir sind nun Erstlinge. Und wenn es Erstlinge gibt, die in diese vollkommene Gnadenstellung versetzt worden sind, was heißt das? Was bedeutet das? Was hat das für geistliche Konsequenzen? Wenn der Erstling heilig ist, dann ist die ganze Masse, von der der Erstling genommen ist, von Gott auch schon heilig. Also wir sind Menschen, also ist die ganze Menschheit schon heilig vor Gott. Du hast jetzt etwas die Augen zugedrückt, Herr. Das war da gerade noch im Moment schwer zu glauben, gell? Ja, ja, gell? Also, gerade uns Frommen, je frömmer wir erzogen worden sind, umso schwerer fällt es uns, dieses Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes glaubend zu fassen. Und dann werden wir in diese herrliche Lage des Gottesfriedens und fähig zur Anbetung durch die Gnade Gottes gemacht. Hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das sind jetzt die neutestamentlichen Stellen. Und jetzt kommt eine ergreifende, ergreifende alttestamentliche Stelle heraus, und zwar im Buche Hiob 24, in der Gegend Vers 12. Da die ergreifende Stelle, der Abschnitt, wo das Elend der Elenden auf dieser Erde beschrieben wird, besonders das Elend der Gläubigen, der kleinen Herde, der Verachteten. Wir lesen da noch einige Verse, zum Beispiel Vers 3. Sie treiben den Esel der Weisen weg, nehmen das Rind der Witwe zum Pfande. Sie stoßen aus dem Wege die Dürftigen. Der Weg der Dürftigen heißt Jesus Christus. Ich bin der Weg. Die Elenden des Landes verkriechen sich allesamt. Und so weiter. Vers 6. Auf dem Felde schneiden sie das Futterkorn des Gesetzlosen ab. Es ist nämlich hier die Rede vom Gesetzlosen. Lesen den Weinberg des Gesetzlosen nach. Nackt übernachten sie ohne Gewand und haben keine Bedeckung in der Kälte. Vom Regenguss des Gebirges werden sie durchnässt, und jetzt das wunderbare Wort, und obdachlos umklammern sie den Felsen. Wer ist der Fels? Ja. Das sind die Auserwählten vor Grundlegung der Welt. Obdachlos umklammern sie den Felsen. Wunderbar. Wer dem Herrn anhängt, Paulus, ist ein Geist mit ihm. Also wenn ich mich kindlich, sagen wir, wie eine Braut an den Hals des Bräutigams hänge, an den Herrn Jesus, so gut oder schlecht wie ich kann, dann ist das keine seelische Angelegenheit, sondern dann bin ich ein Geist mit ihm. Wer am Herrn hängt, ist ein Geist mit ihm. Sie reißen die Weise von der Brust, und was der Elende anhat, nehmen sie zu Pfanne. Wer weiß, wenn der Antichrist jetzt dann zur Herrschaft kommt, dann ist das alles so. Dann ist das so. Können sie nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen. Arbeiten können sie drauf los. Da werden sie gezwungen, nicht? Gratis und so weiter. Und hungern dabei. Nackt gehen sie einher, ohne Gewand, und hungernd tragen sie die Garbe. Gibt es so etwas? Bis jetzt noch kaum, aber jetzt kommt es dann. Und hungernd tragen sie die Garbe. Zwischen ihren Mauern pressen sie Öl, treten die Kelter und dürsten. Dürfen die Kelter treten, aber nicht trinken. Die Garben des Gesetzlosen tragen, ernten und tragen, aber nicht essen. Von der Stadt her ächzen Sterbende, und die Seele der Erschlagenen schreit. Und jetzt was kommt? Jetzt wir Frommen. Jetzt kommt ein Schlag in unser frommes Gesicht. Nämlich, und Gott rechnet es nicht als Ungebühr an. Da kommt kein Frommer mehr nach.
Da hört alles auf.
Hört alle Frömmigkeit. Ja, alles hört da auf, nicht? Was bis uns jetzt klar war, nicht? Deshalb schreibt Paulus, wenn jemand unter euch ist, dünkt weise zu sein, der werde zuerst einmal ein Tor, dass überhaupt noch Hoffnung besteht, dass er noch weise werden könnte.
Gott will uns eben zubereiten.
Und Gott rechnet es nicht als Ungebühr an. Rechnet Böses nicht zu, allen ihre Übertretungen nicht zurechnet, alles Schreckliche, was geschieht, rechnet Gott nicht an.
Gott will uns eben zubereiten.
Bitte?
Gott will uns zubereiten für die kommenden Aufgaben.
Ja, indem er uns Einblicke gibt in sein Herz, wie er die Dinge beurteilt. So. Ich habe vor, heute Abend nicht lang zu machen. Dass meine liebe Hilda da ist, ist wunderbar und ist selbstverständlich. Deshalb habe ich mir einige Punkte aufgeschrieben, die ich es einfach vorlesen kann. Zusammenfassend. Aha, noch eines. Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Brauchen wir nicht aufzuschlagen, kennen wir alle. Lukas 23, 34. Betet Jesus am Kreuze hängend. Vater, vergib ihnen. Und jetzt? Ihre Unwissenheit übersehen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, passt ausgerechnet in unser Thema, hat aber einen Haken. Der die ganze Weisheit von heute Abend zunichte machen könnte. Bravo. Nämlich, was betet er? Vater, vergib ihnen. Ja, ich kann ja nur von Vergebung sprechen, wann? Wenn eine Schuld festgestellt ist, die vergeben werden muss.
Und dann zugerechnet wurde.
Bitte?
Und dann zugerechnet
wurde. Ja, das zugerechnet wurde. Festgestellt wird. Festgehalten wird. Und jetzt, liebe Geschwister, sehr einfach. Warum hängt Jesus Christus am Kreuz? weil er sich zur Sünde der ganzen Welt hat machen lassen? Was hat dann das Gesetz vom Sinai mit diesem Mann zu tun? Kann nicht anders als alle Flüche, die in diesem Gesetz vorhanden sind, sich an diesem einen entladen lassen. Und kann nicht anders als alle Forderungen, die dieses Gesetz allen Geschöpfen gegenüber anzumelden hat, von dem einen bezahlen zu lassen. Hat er alle Forderungen bezahlt? Des Gesetzes ja. Kann noch eine Forderung gestellt werden, wenn alle bezahlt werden? Sind? Nein. Wenn alle Flüche ausgeführt sind, die die ganze Welt betreffen würden, durchgeführt sind, kann noch ein Fluch weiter geflucht werden? Nein. So hat die Weisheit der Liebe Gottes es verstanden, auf Golgatha sowohl das Gesetz anzuerkennen, indem er alles bezahlt hat. Wenn ich eine Forderung bezahle, habe ich sie doch anerkannt. Und alle Flüche des Gesetzes hat ausführen lassen an dem einen sich austoben lassen, dann hat er dem Gesetz Recht gegeben und anerkannt, bestätigt. Ne? Aber gleichzeitig so bestätigt und so anerkannt, dass gleichzeitig das Ende jeden Rechtsanspruchs dieses Gesetzes gekommen ist. So. Hat Jesus sich freiwillig, naja schon, wenn er bereit war, als Jude über die Maria auf die Erde zu kommen, hat er sich freiwillig unter das Gesetz vom Sinai gestellt. Ah. Rechnet das Gesetz vom Sinai Böses zu, Übertretungen an. Aha. Deshalb, weil er unter Gesetz noch ist, am Kreuz hängen. Ne? Wir haben Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Bitte. Ne? Das Gesetz fordert und das Gesetz bestimmt und verlangt. Ne? Und weil das Gesetz nicht nur alles Böse und alle Übertretungen zurechnet, sondern ganz genau registriert. Ne? Genau festgehalten. Ne? Wo das Gesetz noch ein Wort zu reden hat, kommt nur Vergebung in Frage. Aha. Am Kreuz, letzter Atemzug noch unter Gesetz, muss Jesus noch von Vergebung sprechen, weil er jetzt nach dem Gesetz hier genau am Kreuz hängt. So. Aber als Erhöhter durch Tod und Auferstehung und Verherrlichung gegangen, ist er da immer noch unter diesem Gesetz? Nein. Ja. Was kann er jetzt tun? Jetzt kann er die Dinge offenbaren, die in seinem Herzen sind und im Herzen des Vaters sind. Und da ist, das sind die Geheimnisse des Evangeliums, die Geheimnisse Gottes, die Geheimnisse des Christus, das, was wir jetzt heute Abend betrachten durften, dass Gott, und zwar er allein, hat nie sich erbittern lassen, hat nie einem Geschöpf Böses zugerechnet, nie irgendeinem Geschöpf seine Übertretungen nach dem Gesetz, er selber zugerechnet. Denn Christus in der Herrlichkeit vor der Erniedrigung und Gott, die waren alles andere als unter Gesetz. In die Welt kommend spricht der Sohn zum Vater: Du hast diese Dinge gar nicht gewollt des Gesetzes, nur hast du Wohlgefallen daran, nur hast du sie gefordert. Da bitte, wer denn? Der heilige Engel, denen Gott das genehmigt hat. Und jetzt bitte, was Vergebung betrifft, was lesen wir im Hebräerbrief? Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Kommt so etwas aus dem Herzen Gottes? Das hat Pfarrer Gerock schon prächtig erkannt in dem Gedicht Abraham und Isaac und Moria. Da sagt er so fein, wie die beiden dann wieder frohgemut nach Hause ziehen können, der Vater und der Sohn, Abraham und Isaac. Unser Gott ist fromm und gut. Er dürstet nicht nach Menschenblut, hat Gerock da recht. Aber gibt es heilige Engel, die nach Blut dürsten? Oh, wenn denen mal die Augen aufgetan werden, was die da gefordert haben, alles Gott missfällig, widerwärtig, schrecklich. Und da hat Gott in Christo und hat sich unter dieses, wurde Fleisch und Blut, damit diese blutdürftigen Forderungen heiliger Engel gestillt werden könnten, sogar am Blut des Heiligen. Das sind, bitte, haben wir Sonntagsschulgeschichten erzählt heute Abend? Haben wir Milch getrunken? Oder haben wir etwas starke Brocken bekommen heute Nachmittag? Aber noch die Schlusszusammenfassung. Erstens, alles dies Wunderbare nur aufgrund von Golgatha, um dem Gesetz recht zu leben. Zweitens, Böses nicht zurechnen, Übertretungen nicht zurechnen, alles übersehen, als Nicht-Existenz, nicht als Ungebühr anrechnen, was wir gelehrt haben. Ich wage das kaum auszusprechen, aber ich darf mal. Ne? Ich darf so sagen, fühlt Gott es sich seiner eigenen Gerechtigkeit schuldig zu sein? Hat Gott schon, bevor er durch Jesus Christus begann, die Schöpfung zu schaffen, schon alles überdacht? Alles erforscht, sogar die Gedanken unserer Herzen. Hat er also Vorkenntnis gehabt von allem? Hätte er es in der Hand gehabt, Böses überhaupt nicht aufkommen zu lassen, hätte er das gekonnt? Aha, aha. Merken wir langsam etwas. Er nach seiner eigenen Gerechtigkeit weiß darin, von Anfang an, vor dem Anfang der Schöpfung, wenn ich in der kommenden Schöpfung nicht nur zulasse, sondern genehmige, soweit ich es genehmige, das Böse zustande kommt, dann trage ich allein die Verantwortung, sonst niemand. Aber also ich bin der Letzte, der irgendeinem Böse zurechnen kann. Oh.
Aber ohne diesen Weg.
Ja, halt, halt, halt. Jetzt kommt eine Sache am anderen. Der scheint ja reiner. Danke dir. Also der kann das Maul nicht halten. Ja? Ich heiße ja Mul, also ich darf weiterreden.
Ja, ja, drum mach ich es fertig.
Höre ihre Stimme. Da waren jetzt mit Zetteln. Also, nach seiner eigenen Gerechtigkeit. Er hat vor Grundlegung der Welt Böses genehmigt und übernimmt die ganze Verantwortung. Drittens, alles das, damit sein Sohn durch Leiden vollkommen gemacht werden kann, könne und ihnen und er, der Sohn, in den Leiden den Gehorsam lernen konnte. Das sind zwei Gottesworte. Ne? Ohne Genehmigung vom Bösen in der Welt hätte ja Gott, war in Christo, nie gehorsam unter Leiden und nicht vollkommen werden können nach seiner eigenen Beurteilung. Er hat zum Sohn gesagt, ja, also wir haben es ja herrlich und in Freuden leben wir ohne Anfang und ohne Ende, nicht? Also, ja, natürlich, das kann gar nicht anders sein, aber, ne? Gut. Jetzt kommt der zweitletzte Punkt. Damit er die Tiefen seiner Liebe unter Beweis stellen konnte, hat er das genehmigt, das Böse, abschließend, um letzten Endes eine maximale Herrlichkeit für alle erreichen zu können. Halleluja. Amen.
Weiteres Band leer.